SWR1 Baden-Württemberg. Best of Leute mit Nicole Köster.
Der Jahresrückblick in SWR1 Leute. Wir seppen durch das Jahr und sind im September angekommen. Da lief Amelie Rent in den Kinos an. Der erste Jugendfilm der Drehbuchautorin Nadja Brunkhorst. Sie spielte als 13-Jährige die drogenabhängige Christiane F. in Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Es gab damals einen riesen Medienrummel. Sie floh nach London, lebte anschließend in Paris und studierte Schauspiel in Bochum. Sie war zu Gast in SWR1 Leute bei Michael Ries, als gerade ihr Film Amelie Rent anlief. Und darin geht's um die 13-jährige Amelie, die wegen einer Asthmaerkrankung in ein Lungensanatorium nach Südtirol kommt, dort heimlich ausbricht. Parallelen gibt's da viele. Ihre Tochter hatte Asthma und die Figur der Amelie hat auch viel mit Nadja Brunkhorst selbst zu tun.
Also ich bin sicher auch trotzig, widerborstig manchmal. Ich glaube, mein Mann hat sehr gelacht bei dem Film, weil also das ist ja auch so eine archaische Frau-Mann-Geschichte fast, wie die beiden miteinander umgehen und sich durchsetzen und freundlich bekämpfen. Ich glaube, da ist auch viel von mir drin.
Und vor allem sind Sie auch weggerannt. Sie haben Anfang der 1980er im Alter von 15, 16 fluchtartig Deutschland verlassen, weil Sie den Rummel nach Ihrem ersten Film als Schauspielerin, der dann zum Kultfilm geworden ist, Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, einfach nicht mehr ausgehalten haben. War das auch im Nachhinein betrachtet gut so, wegzurennen, abzuhauen?
Absolut. Das war das einzig Wahre. Also ich bin da sehr dankbar meinem früheren Ich gegenüber, dass sie das gemacht hat, weil das war wirklich nicht zum Aushalten. Berlin war gepflastert mit Postern mit meinem Gesicht und aber dem Namen Christiane F., also das kriegt ja auch keiner auseinander. Was kann man da machen? Ich war 15, hatte noch nicht mal einen Mofa-Führerschein. Ich musste öffentlich fahren. Da fällt einem nichts ein. Da fällt einem nur ein weg und zwar schnell.
Wussten Ihre Eltern, dass Sie nach London abgehauen waren?
Ich denke, ich habe es Ihnen gesagt.
Sie denken?
Ja, ich weiß es nicht.
Ehrlich, Sie wissen das nicht mehr?
Mein Papa kann ich nicht mehr fragen, meine Mama kann ich mal fragen. Ich denke, ich habe es Ihnen gesagt, ja.
Wie groß war damals die Gefahr, dass Sie in dieser Zeit in England möglicherweise abdriften?
Ich glaube, ich habe immer schon eine starke Mitte gehabt. Also, dass ich abdrifte, war nicht gefährlich.
Aber Sie haben Platten geklaut.
Ich habe Platten geklaut, um mich zu ernähren und weil ich es auch irgendwie cool fand, ehrlich gesagt, weil es irgendwie so eine wilde Zeit war. Das war so, ich sag mal, nach Punk, Anfang der 80er, London irgendwie, London is calling, ja, und die anderen, bei denen ich gewohnt habe, haben das gemacht. Ich habe es dann auch gemacht. Ich musste mich auch ernähren. Also es war so, dass ich an mein tatsächliches Geld gar nicht so rangekommen bin direkt. Das habe ich erst mit 18 gekriegt. Ja, also ja, mit dem Plattenklauen, das wollen wir nicht übertreiben. Ich bin auch ein ängstlicher Mensch. Ich habe nicht so viele Platten geklaut. Ein paar.
Okay. Nach einem Dreivierteljahr London sind Sie dann in Paris gelandet und haben dort als Model gearbeitet. Mit welcher Erfahrung?
Ich kann es keinem empfehlen.
Warum nicht?
Ist ja eigentlich, also von außen gesehen immer sehr hübsch alles, aber von innen gesehen ist es sehr viel Arbeit, sehr anstrengend, sehr menschenunwürdig, habe ich es erlebt. Austauschbar, du bist wirklich nur der äußere Hille, du bist das Mädchen, das kenne ich vom Namen teilweise gar nicht. Ja, und also ich konnte damit nicht so gut umgehen, dass das alles so austauschbar war.
SWR1 Baden-Württemberg. Best of Leute.
2017, der mutmaßlich mächtigste Mann Deutschlands. So wurde der Lobbyist Peter Spari mal von der Heute-Show bezeichnet. Peter Spari, einer der wenigen, der sich zum Lobbyismus bekennt. Er vertritt die Interessen von zahlreichen Wirtschaftsorganisationen, war Hauptgeschäftsführer der Mittelstandsvereinigung der Union und des Bundesverbandes des Groß- und Außenhandels. In SWR1 Leute erzählt er zwei Tage nach der Bundestagswahl, wie groß der Anteil an Lobbyisten auf einer FDP-Wahlparty ist.
Relativ groß, eher größer als bei der CDU, weil doch die FDP sehr stark mit der Wirtschaft verbunden ist und weil viele Lobbyisten auch durch ihre Teilnahme signalisieren wollten, wir erwarten, dass die FDP wieder stärker in der Politik, in der Gesetzgebung mitmischt.
Die Senkung der Mehrwertsteuer auf 7% für Hoteliers war ein Erfolg der Lobbyisten. Wie sehr haben Sie das gefeiert?
Ich war in dieser Frage nicht befasst, aber es war in der Politik ein bisschen traurig, dass man das so nach vorn gebracht hat. Denn vorher wurden schon auf Anraten der CSU die Mehrwertsteuerpreise bei den bayerischen Seilbahnen halbiert, weil die das auch in Österreich hatten. Um Wettbewerbsgleichheit zu schaffen, hat man in Bayern nachgezogen. Das hat der FDP sehr geschadet, weil in der Tat dann es Wahlkampfspenden in erheblichem Umfang aus diesem Wirtschaftsbereich gab. Die FDP hat daraus viel gelernt. Sie macht jetzt eine Steuerpolitik, die alle Schichten der Bevölkerung gleichermaßen mit im Blick hat.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Spari, ist die CSU schuld, dass die FDP aus dem Bundestag geflogen ist?
Die CSU hat es besser verstanden, ihre Steuersenkung, die für ihre regionalen Bedeutungen wichtig ist, einfach nicht zu einem öffentlichen Thema zu machen.
Aber das heißt, etwas nicht zu einem öffentlichen Thema zu machen, heißt ja auch, am Bürger vorbei Politik zu machen. Stehen Sie genau dafür?
Nein, wir stehen dafür, die Politik mit dem Bürger für die Bürger zu machen. Denn die Verbände sind ja auch Teile der Bürger. Es gibt ja Verbände nicht nur im Wirtschaftsbereich, auch bei den Gewerkschaften, das sind ja auch Verbände. Es gibt die Verbraucherverbände, die viel zu wenige eigene Mitglieder haben.
Nehmen wir den Verband der Automobilindustrie, da ist Matthias Wissmann, ehemaliger Verkehrsminister, dann eben auch Präsident. Insofern, wo bleibt der Bürger hier?
Der Bürger hat eine hervorragende Auswahl hochqualifizierter Automodelle und wir sind weltweit in Deutschland mit unseren Autos Spitze. Und das liegt jetzt nicht an Matthias Wissmann, sondern er vertritt in kompetenter Weise die Anliegen dieser Wirtschaftsstufe. Er hat Erfahrungen gesammelt als Parlamentarier, als Minister und diese Erfahrungen bringt er jetzt ein in die Gestaltung der Verbandsarbeit und er ist nicht für ein Automobil zuständig. Er kommt nicht aus dem Hause Daimler-Benz oder VW oder Audi, sondern er ist neutral für alle Gruppen und deshalb ist er ein guter Präsident.
Und verhindert eben auch die Zulassung von Sammelklagen gegen die Autoindustrie, die immer mal wieder diskutiert wird. Und das ist doch dann eben auch reine Makulatur. Es passiert für den Bürger letztendlich nichts.
Alles passiert nur für den Bürger, denn die besten Autos, die auf den Straßen sind, werden ja nicht für Cheflobbyisten gebaut, sondern für die Bürger, die die kaufen können und kaufen müssen. Und wenn es mal ein Problem gibt wie jetzt, dann muss es und dann wird es gelöst durch die Politik.
SWR 1 Baden-Württemberg. Best of Leute.
Die Entführung und Befreiung der Lufthansa-Maschine Landshut im RAF-Terror vor 40 Jahren hat sich tief ins nationale Bewusstsein gebrannt. Gabriele von Lutzau und Dieter Fox haben damals die dramatischen Momente durchlebt. Sie als Stewardess und Dieter Fox als Georg G9-Mann, der an der Befreiung der Geiseln beteiligt war. Sie beide erzählten in SWRs Leute bei Wolfgang Heim im Oktober davon, wie sie dann die Nacht der Befreiung vor 40 Jahren erlebten.
Meine Tür war hinten rechts. Es gab also vier Türen, vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts und die beiden Notausgänge über den Tragflächen.
Jeweils drei Mann an jedem Eingang, Zugang?
An jedem Eingang ist ein Trupp in der Stärke von 5 bis 6 Mann zum damaligen Zeitpunkt. Diese 6 Leute können aber nicht pro Trupp alle reingehen, sonst gibt es ein heilloses Durcheinander. Also teilt man auf. Es gehen maximal 3 Leute rein und diese 3 Leute nehmen ihre bestimmten Positionen mit den zugewiesenen Aufträgen ein und erledigen die Arbeit.
Sie haben Blendgranaten gezündet, kurz vor dem Eindringen. Warum?
Das waren 2 Leute, die unter dem Bug standen. Das sollte ein Ablenkungsmanöver neben dem anderen Ablenkungsmanöver dieses Riesenfeuers sein. Es wurde ja weit vorne in Front der Maschine ein Feuer angezündet und unter der Maschine dann zu dem Zeitpunkt des Eindringens Feuerzauber diese beiden Blendgranaten. Und die hatten einfach eine Blendschockwirkung. Das war alles.
Diese Sekunden erinnern Sie, Frau von Lutzau, wie?
Ich habe eine Eingebung gehabt. Ich habe die ganze Zeit habe ich gearbeitet, da gestanden. Ich hatte eine Eingebung, setz dich hin.
Aha.
Und ich habe mich hingesetzt. Und das hat mir das Leben gerettet. Wenn ich gestanden hätte, wäre es mir vielleicht wirklich so gegangen wie dem einen Passagier in Entebbe, der sich so wahnsinnig gefreut hat, dass sie befreit worden sind und hat Hurra gerufen und ist erschossen worden. Eigenen Leuten.
Das war auch Ihre Horrorvorstellung, Herr Fox, dass wenn Sie in die Maschine reingehen, dass sie die Falschen treffen und erschießen?
Das ist die Horrorvorstellung generell in so einer Situation, ob das ein Bus ist oder ein Flugzeug in diesem Fall, dass die Köpfe nicht runtergenommen werden, A, und B, dass plötzlich jemand aus welchen Gründen auch immer aufspringt, weil er meint, jetzt ist alles vorbei und springt den eigenen Kräften ins Feuer.
Als Sie reingegangen sind, wussten Sie, wo die Entführer sich aufhalten?
Zum Teil. Wir haben geahnt nach den langen Verhandlungsmarathons, die hinter sich hatten, dass sie also sehr, sehr mitgenommen waren und sich wahrscheinlich im vorderen Teil zur Grenze in den großen Passagierteil aufhielten, um möglicherweise dort die Kontrolle zu übernehmen.
Ja, da war auch Captain Mahmoud. Wurde der als erster erschossen?
Captain Mahmoud ist im Rahmen des gesamten Mahmoud ist im Rahmen des gesamten Feuergefechts gefallen. Er hielt sich im Cockpitbereich auf. Ja. Er war noch nicht im Cockpit, er wollte ins Cockpit flüchten und dort ist er dann ausgeschaltet worden.
Und die anderen?
Und die anderen, eine weibliche befand sich auf der Toilette. Die ist auch auf der Toilette ausgeschaltet worden. Und die andere weibliche und der andere männliche im vorderen First-Class-Bereich mit der Grenze zum Passagierbereich nach rückwärts. Okay. Die wollten nach rückwärts, um die Passagiere, wenn sie selbst noch nicht getroffen sind, natürlich die Passagiere zu töten.
Klar.
Dazu ist es aber nicht gekommen, weil sie vor der Grenze auch ausgeschaltet wurden.
Ausgeschaltet bedeutet in drei Fällen erschossen und in einem Fall schwer verletzt. Das war jene Frau, die dann mit dem berühmten Victory-Zeichen auf der Bahre auch in die Geschichte eingegangen ist. Frau von Lutzer, Sie haben gerade fast empört gesagt, Captain Mahmoud. Ich habe es nur deshalb gesagt, weil auch er ist mit diesem albernen Namen letztlich in die Geschichte
eingegangen. Das hätte er gerne gehabt, dass er der Kapitän gewesen ist. Er hat doch dann das Hütchen aufgesetzt. Ja, und
war er
also
der Schlimmste?
Ist einfach, ja.
Ja, ein ja, Sadist?
Ein Sadist. Der hat sich die hübschen Frauen zum Quälen rausgesucht.
Wie hat er die gequält?
Geschlagen, Scheinerschießungen und Schläge. Das hat ihm Spaß gemacht.
SWR 1 Baden-Württemberg. Best of Leute.
Mehr als 15.000 Frauen sind bundesweit auf der Suche nach einer Hebamme und finden keine. Auf der Landkarte der Unterversorgung der Hebammen gibt es all die Einträge. Suche nach Wochenbett, Hebammenkurs, Vorsorge. Mela Pinter ist freiberufliche Hebamme. Im Frühjahr musste sie ihr Geburtshaus in der Nähe von Freiburg schließen, weil es sich nicht mehr rechnete. Sie setzt sich für den Berufsstand ein, war Mitte Oktober zu Gast in SWR 1 Leute und berichtete auch von einer Elterninitiative Motherhood, die sich auch in Freiburg gegründet hat.
Es ist eine bundesweite Elterninitiative und die setzt sich tatsächlich ein für den Erhalt der Beruf der Hebammen und gleichzeitig aber auch für die sichere Geburt sozusagen, also für die betreute Geburt durch Hebammen.
Wie setzen Sie sich dafür ein?
Indem sie sehr präsent sind in den sozialen Medien, Veranstaltungen machen. Es ist jetzt demnächst zum Beispiel eine große Veranstaltung von Motherhood in Offenburg, die auch nochmal einen Film zeigt und zu Podiumsdiskussionen einlädt. Im Landkreis Offenburg wurde tatsächlich jetzt erreicht, dass eine Stelle besetzt wurde, die sich um den Bedarf des Landkreises kümmert, an Hebammenhilfe und wie man da eben auch Abhilfe schaffen kann. Also ganz konkret damit geguckt wird, was kann man tun, um die Situation zu verbessern.
Also viel Aufmerksamkeit wollen Sie erreichen. Jetzt las ich eine Statistik, dass 90% der gebildeten und etwa 50% der gering gebildeten Mütter Hilfe von Hebammen in Anspruch nehmen. Beurteilen Sie das ganz ähnlich?
Das kann ich so nicht sagen. Es macht letztendlich wer bei mir anruft oder zu mir kommt, würde ich nicht sagen, dass es jetzt die gebildete mittlere oder obere Mittelschicht ist, sondern es kommen durchaus Frauen aus allen Nationalitäten und mit allen Bildungshintergründen und ja, brauchen auch genauso die Betreuung und suchen die auch.
Ist das tatsächlich den werdenden Müttern auch allen klar, dass sie diese Betreuung auch nutzen können, dass das dazugehört?
Ja, ich glaube, das ist jetzt im Moment eine Seite des sogenannten Mangels, ist tatsächlich, dass es immer mehr ins Bewusstsein kommt, dass ich mich jetzt schnell drum kümmern muss und tatsächlich auch eine Hebamme haben möchte, die mich begleitet in dieser Zeit. Also,
was ist der richtige Zeitpunkt, um sich zu kümmern? Kann ja schnell zu spät sein.
Es ist tatsächlich so, dass ins Bewusstsein der Frauen ist es schon so gerückt, dass sie natürlich anrufen, wenn sie praktisch einen positiven Schwangerschaftstest haben. Vor einiger Zeit war es noch so, dass man sich so ab der Mitte der Schwangerschaft um eine Hebamme auch gekümmert hat oder geguckt hat, wer kann mich betreuen. Heute ist es so, dass die Frauen sich melden in der 6., 8. Schwangerschaftswoche und Anfragen starten und ja, Zusagen natürlich auch wollen. Betreust du mich in 8 Monaten? Ja.
Es gab extrem viele Reaktionen auf die Sendung mit Mela Pinter von Betroffenen und viele, die ihre Erfahrungen mitgeteilt haben. Eine Internetseite, die über die aktuelle Situation informiert, unter unsere-hebammen.de.
SWR 1 Baden-Württemberg. Best of Leute.
Hören Sie mal, das hier ist Lisa Eckert.
Sie können Ihr Lebtag lang lesen und trotzdem so reden, als wären Sie von legasthenischen Wölfen aufgezogen worden. Umgekehrt das Gleiche. Sehen Sie mich an. Ich lese seit Jahren nicht mehr. Aber wenn ich will, dann lege ich eine Rhetorik an den Tag. Dagegen wirkt ein Gedicht von Rilke wie Tourette im Hurenhaus.
Die Österreicherin ist in der deutschsprachigen Kabarettszene durchgestartet, bekommt 2018 den Deutschen Kleinkunstpreis. Sie hat in Paris an der Sorbonne Germanistik und Slawistik studiert, lebt in London und studierte weiter in Berlin. Über die Figur des Teufels in der deutschen Literatur hat sie eine Masterarbeit geschrieben. Denn die Figur des Teufels hat für sie einen ganz besonderen Reiz.
Es hat mich einfach fasziniert, wie diese Figur im Laufe der Geschichte sich immer wieder verändert und einfach so eine schillernde Persönlichkeit ist, die ich näher ergründen wollte. Also im Vergleich zu Gott natürlich, der ja jetzt keine wunderbare Gesellschaft ist, wenn man sich so jemanden aussuchen könnte, war der Teufel einfach ja, sehr faszinierend.
Es braucht ja auch immer eine These, die man aufstellt. Was für eine These haben Sie da aufgestellt?
Es war Germanistik, also es gab keine These, es war wirres Gewäsch, das wunderbar benotet wurde, weil diese Professoren natürlich auch so knietief in ihrem gelehrten Ejakulat saßen, dass sie gar nicht sich bewusst waren, dass das alles völlig sinnlos ist, was wir machen. Das brauchte keine These.
Früher gab es ja sogar noch den Teufel im Puppenspiel, der wurde dann irgendwann auch abgelöst und es kam das Krokodil, was die Rolle dann aber nicht mehr wirklich ausgefüllt hat.
Eher weniger, ja. Das hat dem ein bisschen den mondänen Charme genommen, finde ich. Und es hat sowieso, der Teufel verändert sich ja jetzt zunehmend zu etwas sehr, ja, was nicht mehr diese doch dieses charmante, elegante und dandieske hat, was es natürlich bei Mephisto noch der Fall ist. Aber jetzt ist es entweder, wird es ins Lächerliche gezogen oder es ist dieses reine, rationale Böse und das trifft es alles nicht ganz.
Kann es passieren, dass sich Menschen aus der Kirche vielleicht nicht nur persönlich angegriffen, provoziert, sondern auch beleidigt fühlen? Kommt das vor?
Das will ich schwer hoffen, das glaube ich aber nicht, weil wir eigentlich eh schon so ja, atheistisch veranlagt sind, dass Religion mittlerweile kein Tabuthema mehr ist. Und ich habe es am Anfang gemacht, aber versuche jetzt davon Abstand zu nehmen, weil ich ja selbst Schöpfer bin und ich möchte Gott eigentlich nicht kritisieren, weil das wäre dann reine Stutenbissigkeit und dafür bin ich mir eigentlich zu gut.
Gab es Auftrittsverbote?
An keinen Orten, wo es mich wirklich geadelt hätte. Also an manchen war es plump voraussehbar, aber das kann man dann auch nicht. In einem kleinen Dorf in der Steiermark, da habe ich 2 Jahre lang immer, durfte ich den Kirchvorplatz bespielen. Das ist vor 2 Monaten das letzte Mal geschehen. Da hat jetzt sich die Kirchengemeinde eingeschaltet und der Bürgermeister und das war's. Da war ich noch ein bisschen stolz, aber ja.
SWR 1 Baden-Württemberg. Best of Leute.
Querulant im Namen der Gerechtigkeit wird Andreas Müller oft genannt. Als härtester Jugendrichter Deutschlands wurde er auch schon bezeichnet. Seit 20 Jahren arbeitet er als Richter am Amtsgericht Bernau bei Berlin. Mit Neonazis und jugendlichen Intensivtätern hat er immer wieder zu tun. Mitte November war er zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim und er sagte klar, was ihn am Justizsystem stört und was seiner Meinung nach fehlt.
Macht ein Register bundesweit, wo jede Straftat eines jungen Menschen aufgezeichnet ist. Damit man weiß, der hat auch in Stuttgart was gemacht, der hat was in Berlin gemacht und so weiter. Dieses Register haben die immer noch nicht gemacht.
Warum nicht?
Weil sie zu blöd sind. Einfach schlicht und einfach. Das sind umherumreisende Gruppen, die machen hier mal was und da mal was. Und bis die erst zu einem Richter kommen, haben die schon zig Straftaten begangen. Und da wird immer noch nicht vernünftig agiert. Und diese Leute brauchen schnell einen vorm Bug. Die brauchen nicht unbedingt den Knast, aber die müssen einfach kapieren. Da ist ein Richter, der hat die im Auge.
Ja, aber was Knast angeht, da gibt's ja auch Fachleute, die sagen, es bringt überhaupt nichts, Jugendliche in den Knast zu stecken. Das würde alles nur schlimmer machen. pädagogische Programme seien sehr viel besser.
Natürlich, im Grunde genommen haben Sie recht, aber Sie haben nicht bei allem recht. Es gibt Leute, da hilft einfach nur die rote Karte und die rote Karte bedeutet Arrest, weil da kommen Sie nicht mehr mit dem Finger, mit dem so, Sie winken jetzt und sagen, das darfst du nicht normal machen und du kriegst zum dritten Mal irgendwie eine Arbeitsauflage. Da gibt es schon Leute, die man auch einsperren muss. Wenn ich nicht in meinem Kampf gegen Rechtsradikale, ja, auch die mit Mitteln von Freiheitsentzug und Arrest agiert hätte, dann hätten sie mal auf den Straßen gucken sollen. Die hätten sich alle nur eins gelacht. Das Gleiche gilt für Einbruchsdiebstähle. Das Gleiche gilt für Übergriffe von jungen Leuten, die immer wieder aktiv werden. Da müssen sie auch gelegentlich mit Freiheitsentzug ahnden. Da können die noch so kommen. Das hat auch was damit zu tun, dass die Opfer auch auf irgendeine Art Berücksichtigung finden. Der Opfer, das sitzt im Krankenhaus. Oder zwei Wochen hat einen Nasenbeinbruch.
Ja,
und der Täter kommt mit 30 Stunden Strickkursen davon. Das passt nicht. Also diese Leute, die haben im Grunde genommen bei 90% aller Fälle recht. Aber bei 10%, da muss anders reagiert werden.
Haben Sie bei diesen 10%, bei diesen sogenannten Intensivtätern, bei Ihren Gerichtsverfahren und bei den Angeklagten, mit denen Sie zu tun hatten, das Gefühl, es hat was genützt?
Ja. Ich habe ein ganz besonderes Auge auf Intensivtäter oder sagen wir heranwachsende Intensivtäter. Und da will ich immer, dass die möglichst schnell zu mir kommen. Und in dem Moment, wo ich die habe, hören die ganz oft auf. Aber vorher hat die Polizei viel zu lange langsam gearbeitet. Vorher haben oftmals die Staatsanwälte, weil sie keine Zeit haben, zu langsam gearbeitet. Das ist die Krux. Von der Ersttat bis sie dann beim Gericht landen, das ist leider Gottes immer noch so, vergeht manchmal ein Jahr. Das ist lächerlich für einen Staat wie die Bundesrepublik Deutschland. Und wenn man nur nach Polizei ruft und nicht da was macht, dann ist das auch lächerlich. Ich würde am liebsten am Tisch sitzen, wo die jetzt über die innere Sicherheit debattieren und immer nur sagen, wir stellen neue Polizisten ein. Den würde ich allensamt mal links, mal rechts und so weiter sagen, mach das doch so.
Jugendrichter Andreas Müller in SWRs Leute. Selten gab es so viel Resonanz und Zustimmung. Die Sendung vom 17. November können Sie auch wie alle Sendungen in ganzer Länge nachhören bei uns über swr1.de.
SWR1 Baden-Württemberg. Best of Leute.
Bis sie 18 war, kannte Heidi Bennekenstein nur Nazis. Sie wuchs in einer Nazi-Familie in einem Dorf bei München auf, wird militärisch gedrillt und ideologisch geschult. Sie muss Dirndl tragen, Jeans und T-Shirts sind genauso tabu wie alles vermeintlich Amerikanische. Mit 19 bricht sie mit der Vergangenheit und steigt aus. In SWRs Leute war sie im November zu Gast und berichtete bei Wolfgang Heim von ihrem Ausstieg.
Ich habe es noch nie bereut, diesen Weg gegangen zu sein, also die Anstrengung auf mich genommen zu haben und auch diese Selbstzweifel und diese Bestätigung, dass man eben was Falschem hinterhergelaufen ist, an was Falsches geglaubt hat. Ja, das war gut.
Obwohl dieser Weg auch verbunden war mit einem kompletten Bruch mit der eigenen Vergangenheit?
Ja, das gehört einfach dazu und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich heute noch, dass man aussteigt und Kontakt mit Nazis hat und das einfach so funktioniert. Also ich möchte heute, in meinem heutigen Leben, habe ich gar keinen Platz mehr für solche Gedanken, auch für solche Gespräche. Nee.
Das heißt, zu all diesen Freunden von damals, zu diesen sogenannten Kameraden von damals, gibt es null Kontakt?
Ja.
Wie ist es mit der eigenen Familie? Da wird es ja dann noch komplizierter.
Also zu meinem Vater und seinen Eltern habe ich überhaupt keinen Kontakt, gar nicht.
Zu Ihrer Mutter?
Zu meiner Mutter habe ich ein sehr gutes Verhältnis, aber meine Mutter hat sich ja mit dieser Trennung von meinem Vater auch daraus gelöst.
Dann haben Sie nur 3 Schwestern, wie ist es da?
Ja, das Verhältnis zu meinen beiden älteren Schwestern ist halt leider nachhaltig gestört. Ich denke nicht, dass das irgendwann mal wieder richtig gut wird. Schön wär's, aber man kann es auch nicht erzwingen und zu meiner jüngeren Schwester habe ich auch ein sehr gutes Verhältnis.
Ihr Vater hatte ein sehr geschlossenes, rechtsradikales, rechtsextremes Weltbild. Wie kam das zustande?
Ich kann da ja auch nur Vermutungen anstellen oder mir das aus verschiedensten Situationen auch zusammenreimen oder Erzählungen. Also zum einen ist seine Mutter, meiner Meinung nach, hat die sich auch nie vom NS gelöst. Also sie ist nach wie vor stolz, beim BDM gewesen zu sein und zählt Schlesien zu Deutschland und möchte nicht akzeptieren, dass es nicht mehr zu Deutschland gehört.
Also ihre Großmutter, die lange auch im Übrigen in Stuttgart gelebt
genau,
hat.
Ja. Mhm. Dann ist der Antisemitismus auch ganz tief und überhaupt der auch Ausländerhass in ihrem im Kopf verwurzelt. Und irgendwann hat er sich wahrscheinlich in seiner Jugend dann selbst auch noch radikalisiert.
Würden Sie sagen, Ihr Vater hat das Weltbild der Großmutter eins zu eins übernommen?
Ja. Diese Erziehungsmethoden, die mein Vater hat, hat er auch von seiner Mutter besonders. Dieses Kalte und Unnahbare, und das kam auch eins zu eins von ihr. Also ich glaube, er hat da wirklich eigentlich alles von ihr übernommen.
Ihr Vater betreibt heute ein Feriendorf in Ostdeutschland. Genau. Was genau macht er da?
Ja, er hat das Feriendorf ursprünglich gekauft, um das komplett der rechten Szene zukommen zu lassen, komplett von der rechten Szene nutzen zu lassen. Ich glaube, dass es dann Finanzierungsschwierigkeiten gab und dann hat er es eben als ganz normales Feriendorf für alle Gäste betrieben, aber nach wie vor finden dort rechte Veranstaltungen statt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Best of Leute.
Angela Kane war die ranghöchste Deutsche bei den Vereinten Nationen. Sie war unter anderem Vorsitzende des Büros für Abrüstungsfragen und verhandelte mit den syrischen Machthabern 2013 über den mutmaßlichen Giftgasangriff. Im Leutegespräch mit Wolfgang Heim im November berichtete sie von den Verhandlungen mit der syrischen Regierung in Damaskus.
Ursprünglich waren es ja die Syrer, die den Generalsekretär gebeten hatten, einen bis dahin kaum eingesetzten Mechanismus zu aktivieren. Sie sagten nämlich, die syrische Regierung sagte, ihre Soldaten sind angegriffen worden im April 2013 in Khan al-Asal und das sollte die UNO untersuchen. Und der Generalsekretär hat dem zugestimmt, hat sich dann zu mir umgedreht und gesagt, bitteschön, Frau Kane, das ist jetzt Ihre Aufgabe. Und dieser Mechanismus war seit 20 Jahren nicht mehr verwendet, war dann auch nur für die Länder zupassend, die nicht dem chemischen Waffenabkommen beigetreten waren, das der Fall für Syrien war. Und es hat dann etwas länger gedauert, um uns zu einigen mit der syrischen Regierung über die Konditionen, die wir bekamen, Sicherheitsschutz und so weiter. Und als das Team dann im Land war, im August, drei Tage später, kam dann plötzlich dieser Angriff auf Ghouta und Samalka. Und das war ein Riesenangriff und den konnten wir dann untersuchen, mussten aber auch erst wieder die Einwilligung der syrischen Regierung einholen.
Wie schwierig waren die Bedingungen dann vor Ort und wie groß war die Gefahr für Sie, für Ihre Mitarbeiter dann auch als menschliches Schutzschild genommen zu werden?
Das war eine große Gefahr. Und wissen Sie, Herr Heim, ich war natürlich sehr auf mich allein gestellt. Ich hatte New York im Rücken, Unterstützung. Aber die Verbindung war sehr schwierig auch dorthin. Sie wissen, man konnte ja nicht auf einer offenen Telefonleitung sozusagen telefonieren. Und die Gebiete, wo dies passiert waren, waren ja nicht in syrischer Hand. Das heißt, sie waren nicht in der Hand der Regierung. Das heißt, die Regierung sagte uns, wir können eure Sicherheit nicht garantieren. Es wurde auch dauernd noch bombardiert. Ich musste also erst mit den Generalen verhandeln, überhaupt einen Waffenstillstand zu erzwingen, um zu sagen, ich kann meine Leute nicht dorthin schicken, wenn ihr weiterhin bombardiert.
Hat es dann funktioniert mit dem Waffenstillstand?
Das hat funktioniert. Erst sollten wir 3 Stunden bekommen. Letztendlich sind es 5 Stunden pro Tag geworden. Aber wir mussten auch mit den Rebellen verhandeln, die Kontrolle hatten über dieses Gebiet, damit unseren Leuten nichts passiert, die dorthin kamen. Und der erste Konvoi, der reingeschickt wurde, auch in dieses Niemandsland, was dann zwischen den syrischen Rebellen und dem Regierungsgebiet waren, der wurde gleich angeschossen. Das heißt, das erste Fahrzeug wurde gleich kompromittiert. Es war ein gepanzertes Fahrzeug. Wir mussten umdrehen. Und dann ist es so, dann musste ich praktisch die Entscheidung und die Verantwortung übernehmen, um die Leute wieder reinzuschicken. Das habe ich getan. Ja.
Mit welchem Gefühl?
Man hat immer Angst, dass was passiert. Man fühlt diese Verantwortung. Aber auf der anderen Seite, es war eine Sache, die meiner Ansicht nach die Welt forderte, um zu wissen, was ist da passiert. Und auch für die Leute, die dort gelitten haben unter diesem Angriff, die verdienten es auch. Das musste einfach der Welt gemeldet werden. Und das Team, was ich hatte, hat nicht gezögert, um zu sagen, ja, auch unter diesen Bedingungen, wir gehen rein. But I always thought that I'd see you, baby. One more time again now. Thought I'd see you one more time again.
James Taylor und Fire and Rain in SWR1. Best of Leute. Als ein Leben am Limit bezeichnet Reinhold Messner sein Leben. Er hat als erster Mensch alle 14 Achttausender bestiegen und den Mount Everest im Alleingang ohne zusätzlichen Sauerstoff. Im November war er zu Gast und sprach über den Umgang mit dem Massentourismus in den Bergen.
Wir müssen ja mit dem Tourismus die Möglichkeit haben, 16 Millionen Menschen zu ernähren. Wo wollen wir die Alpenbewohner hinschicken, wenn sie dort kein Auskommen mehr haben? Und jetzt gilt es, eine vernünftige Form des alpinen Tourismus zu finden. Und für mich ist der Schlüssel ganz einfach. Dort, wo der Mensch immer gearbeitet hat, wo er gelebt hat, wo er die Almen bestückt hat, soll er weiterhin gestalten dürfen. Aber oberhalb der Zone, wo eigentlich nichts mehr wächst, kein Holz, keine Gämse, kein brauchbares Gut, da soll man die Alpen wild lassen, dass nur mehr diejenigen hinaufgehen, die das gelernt haben oder die die Verantwortung übernehmen. Man muss nicht auf jeden Hügel eine Seilbahn bauen.
Sagen Sie das mal den Menschen, die auf Mount Everest-Expedition gehen. Das ist so ein Massentourismus. Man sagt ja schon, der größte Müllberg der Welt dort oben. Wie sehen Sie das?
Eine Aussage von Sir Edmund Hillary, dem Erstbesteiger. Der Mount Everest ist der höchste Müllberg der Erde. Er hat 100%ig recht. Es gibt keinen höheren Berg. Und da oben am Gipfel liegt auch noch Müll. In den letzten 30 Jahren ist der Alpinismus zum Teil zum Tourismus geworden. Der Alpinismus ist ja nur dort gewesen, also hat nur dort stattgefunden, wo keine Infrastruktur war. Also kein Weg, kein Klettersteig, nichts.
Um an die Extreme, an die Grenzen auch gehen zu können.
Nein, weil man generell diesen Alpinismus so angefangen hat. Der Alpinismus ist eine kulturelle Auseinandersetzung zwischen Mensch und Berg und keine sportliche, nur am Rande eine sportliche. Aber man hat dann die Berge zuerst in den Alpen für den Skitourismus und dann eben auch die Himalaya-Berge mit einer Infrastruktur versehen, um Massen hinaufzubringen. Sie müssen sich vorstellen, heuer im Frühling waren am Mount Everest 200 Sherpas. Ich war dort im Basislager. Die sind gekommen als Kolonne, stellen Sie sich 200 Männer vor. Und die haben in einem Monat eine Piste gebaut, vom Basislager bis zum Gipfel. Eine Piste.
Das können Sie doch nicht gutheißen.
Das heiße ich nicht gut, aber es ist eine Tatsache. Das ist nicht schlechter oder besser als Alpinismus, es ist was anderes. Ob es richtig ist, dass man den höchsten Berg der Welt dem Tourismus opfern, das ist eine andere Frage. Ich tue nur beschreiben, was passiert.
Ist es so ein bisschen, aber auch die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los?
Nein, ich habe das Gegenteil gemacht. Ich bin ohne Infrastruktur allein einmal mit einer kleinen Gruppe. Aber wir haben uns den Berg selber ertastet und erspürt. Es war kein Sherpa, der in der Lage war oder der gewillt war, vorauszugehen, um die Piste vorzubereiten.
SWR 1 Baden-Württemberg. Best of Leute.
Jamaika aus wurde zum Wort des Jahres 2017. Winfried Kretschmann gehörte zur Verhandlungsdelegation. Und er hat in SWR 1 Leute Ende November bei Wolfgang Heim das Scheitern der Verhandlungen bedauert. Und er hat die Entwicklung des politischen Systems eingeschätzt.
Letztlich wird die Gesellschaft pluralistischer. Nicht? Es sind nicht mehr zwei große Lager und irgendein kleines Beiboot. Wir müssen uns also darauf einstellen, dass das der Normalfall wird, dass mehrere Partner verhandeln müssen, weil die Menschen sind verschieden. Und das wirkt sich jetzt in einer freien Gesellschaft aus. Und das wird eher die Normalität als die Ausnahme sein.
Und das bedeutet auch vor dem Hintergrund, dass dieses alte Lagerdenken nicht mehr funktioniert, dass jede Partei auch ein neues Maß an Flexibilität braucht?
Richtig. Aber man muss die Koalition auch ein bisschen anders komponieren. So wie wir in Baden-Württemberg, wir lassen dem anderen mehr Beinfreiheit. Also nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runter verhandeln, sondern jeder Partner muss seine Stärken ausfahren können, muss aber auch gemeinsame Projekte ausmachen. Wir haben das schon mal mit der Digitalisierung, die ja unser Leben total umpflügt. Also ein bisschen anders an Koalitionen rangehen wie früher, wo man seine Spiegelstriche abarbeitet. Das kann die Zukunft nicht mehr sein, sonst scheitert es jedes Mal.
Würden Sie sagen, nach den anderthalb Jahren, auf die Sie jetzt zurückgucken können, grün-schwarze Koalition in Stuttgart, da ist es gelungen oder halbwegs in Ihrem Sinne gelungen?
Ist eigentlich gut gelungen. Es läuft eigentlich besser, als man dachte. Ja, in den großen Veränderungen, jetzt, wenn ich denke, dieser ganze fundamentale Veränderungsprozess in der ganzen Automobilindustrie, das packen wir an. Wir haben ein neues Format gemacht. Wir haben einen institutionalisierten Dialog. Nicht immer irgendwelche Gipfel machen, sondern vorausschauen. Guckt, was kommt auf uns zu. Also man sieht, so eine neue Koalition kann ganz anders rangehen. Außerdem ist es wahrscheinlich für den Zusammenhalt der Gesellschaft dienlicher, wenn aus Mitte rechts und Mitte links koaliert wird, als wenn immer nur aus einem Lager koaliert wird und das andere ist dann dagegen.
Von Vertrauen war ja viel die Rede bei Jamaika und dass es nicht funktioniert hat. Würden Sie sagen, in Stuttgart hat es auch vor dem Hintergrund einigermaßen funktioniert, als ja auch viele konservative CDU-Leute, weiß Gott, nicht begeistert waren, als Juniorpartner in diese Koalition reinzugehen?
Ja, das war ein gehöriger Sprung für die Kollegen von der Union, gar keine Frage. Und Vertrauen muss man auch in dem Prozess selber gewinnen. Und wenn man ordentlich regiert, dann kann da auch Vertrauen wachsen. Jedenfalls stelle ich das bei uns in der Koalition fest. Es ist gestiegen und hat nicht abgenommen.
Die Neujahrsansprache von Winfried Kretschmann ist am Sonntagmittag bei uns in S1 aktuell zu hören. Ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Eins gehört.